aus jedem Volk. Der Nikolai hat mir das schon vorweggenommen und hat gesagt, der Herr ist auferstanden, deswegen versuchen wir das jetzt mal. Christos vaskres. Und es werden noch viele andere Sprachen dazu kommen. Ihr Lieben, das Osterfest oder besser das Auferstehungsfest ist das wichtigste Fest der Christen. Ehrlich gesagt, als Kind, wahrscheinlich wegen der Geschenke, dachte ich immer, Weihnachten wäre das wichtigste Fest der Christen. Und ich weiß, die einen halten die Tage vor den anderen und die anderen halten alle Tage gleich. Darum geht es mir jetzt gar nicht und wir wollen nicht darüber uns gegenseitig beurteilen. Aber ihr Lieben, ohne Auferstehung ist alles nichts. Ohne die Auferstehung Jesu Christi ist alles nichts. Selbst die Geburt wäre nichts. Selbst das Leiden, an das wir uns vor zwei Tagen erinnert haben, wäre nichts ohne die Auferstehung. Kein Festtag, zumindest hier in Deutschland, wird so hoch geehrt, Gott sei Dank ist es noch so, wie das Osterfest. Selbst zu Weihnachten bekommen wir nicht immer 4 Tage in Folge freie Tage geschenkt. Ich weiß, es ist mehr Tradition als Überzeugung heutzutage, aber wir Christen sollten wirklich davon überzeugt sein. Und Paulus war durch und durch davon überzeugt. Es hat leider nicht die Zeit in der Vorbereitung gereicht, um das zu überprüfen, was ich jetzt sagen will. Aber ich kann mir vorstellen, dass es keinen im Neuen Testament kein Thema gibt, was Paulus mit einem längeren Kapitel bedacht hat, wie die Auferstehung. Es geht mir um die Lehrthemen. Ja, die Evangelien sind teilweise sehr lang, aber 1. Korinther 15 verwendet Paulus ein ganzes Kapitel mit 58 Versen nur auf die Auferstehung. Und kein anderes Lehrthema, aber überprüft das bitte selbst, im Neuen Testament bekommt in einem Kapitel so einen Umfang. Und das Thema von dem Kapitel ist leicht zusammengefasst. Ohne die Auferstehung Jesu Christi ist alles nichts. In den ersten Versen schon, bitte schlagt 1. Korinther 15 auf, da redet er in den ersten 11 Versen von der Tatsache der Auferstehung. In den nächsten Versen, 12 bis 19, und das wird unser Predigtext sein, spricht er von der Bedeutung der Auferstehung. In den Versen 20 bis 28 von der Ordnung der Auferstehung. In den Versen 29 bis 34 von dem moralischen Wert der Auferstehung. In den Versen 35 bis 50 von dem Leib der Auferstehung. Wir haben heute in der Lesung auch von diesem Leib gehört. Macht ihr euch Gedanken, ob ihr in Zukunft essen werdet? Braucht euch keine Gedanken machen. Diesen wunderbaren Teil der Schöpfung, der wird nie vergehen. Denn selbst der Herr Jesus hat im auferstandenen Leib gegessen. Das Geheimnis der Auferstehung bespricht der Herr Jesus ab Vers 51 und den praktischen Wert der Auferstehung im Vers 58. 58 Verse widmet Paulus diesem Lehrthema in diesem Brief an die Korinther. Und eins ist ganz sicher, bei den Korinthern gab es viel Durcheinander, aber kein Thema im Korintherbrief wird ausführlicher behandelt wie die Auferstehung. Denn ohne die Auferstehung, ihr Lieben, ist alles nichts. Und das ist unser Predigtext in diesen 12 Versen, den wir gleich lesen werden. Ohne die Auferstehung ist auch der Herr Jesus nicht auferstanden. Ohne die Auferstehung ist unsere Predigt inhaltsleer. Ohne die Auferstehung ist euer Glaube inhaltsleer. Ohne die Auferstehung sind wir alle Lügner. Ohne die Auferstehung sind wir alle auf ewig in unseren Sünden verloren. Ohne die Auferstehung gibt es auch keine Hoffnung für die, die in Christus gestorben sind. Und ohne die Auferstehung sind wir die elendesten von allen Menschen. Das sind die 7 Punkte der Predigt heute Morgen. Und wir müssen, wenn wir den Predigtext lesen, eins im Hinterkopf haben. Der Herr Jesus, Paulus sagt im Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, Wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Das ist ein Zusammenhang, der ist uns ziemlich fremd, aber da wurde damals tatsächlich die Auferstehung Jesu gepredigt, aber gleichzeitig gab es Menschen in der Gemeinde, die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung. Und dazu muss man die Griechen etwas verstehen. Die Griechen glaubten, dass das Leibliche böse und das Geistliche gut ist. Und deswegen hat sich schon vorher, das ist ja, die Korinth liegt ja nun mal in Griechenland, deswegen hat sich in Griechenland unter den griechischen Christen auch diese Irrlehre verbreitet. Naja, dann wird das Leibliche nie auferstehen. Ja, Christus ist auferstanden, aber das Leibliche wird nicht auferstehen. Die glaubten schon an ein Leben nach dem Tod, aber nicht an eine leibliche Auferstehung. Und deswegen so ein Durcheinander in dieser Gemeinde, das war von der Philosophie geprägt bei den Griechen, dass sie tatsächlich so eine Idee entwickelten, es gebe keine leibliche Auferstehung. Ihr könnt euch, denke ich, alle an die, oder die meisten von euch, können sich an die Predigt des Paulus in Athen erinnern. Für mich war das ein total erhabener Moment, das erste Mal in Athen zu sein, durch die Altstadt hoch auf die Akropolis zu laufen und mich auf diesen Granitfelsen zu setzen, genannt Areopag, und in Apostelgeschichte 17 einfach mal diese Rede, diese Predigt des Paulus nachzulesen. Ja, das könnt ihr auch heute noch alle tun, wenn ihr mal nach Athen kommt. Und dann predigt er lange und die Athener hören ihm auch geduldig zu. Aber als er dann sagt, es wird eine Auferstehung der Toten geben, da fingen sie an zu spotten und zu lachen. Das passte nicht in ihr Weltbild. Heute ist es ein bisschen umgekehrt. Die damals glaubten, der Herr Jesus ist auferstanden, aber für uns gibt es keine leibliche Auferstehung. Heute ist es teilweise umgekehrt. Und ich habe mir sehr überlegt, ob ich dieses Beispiel bringe, aber ich sage es mit vollem Bewusstsein und ich werde euch auch erklären, warum. Ich bin vor 100 Jahren konfirmiert worden. Ja, es sind jetzt bald 40 Jahre. Und damals, ich war noch nicht gläubig, ich war kein Christ im biblischen Sinne. Damals hat mich mein Pfarrer nach dem Konfirmandenunterricht zur Seite genommen und hat wortwörtlich zu mir gesagt, Michael, du bist doch nicht so naiv zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich war nicht gläubig und trotzdem war ich schockiert, weil das war nicht mein Deutschlehrer, der zu mir geredet hat oder mein Geschichtslehrer, das war der Pfarrer unserer Kirche am Ort. Und das war keine Ausnahmeerscheinung, ihr Lieben. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das war ein Irrläufer, dann ist das leider nicht so. Durch die liberale Theologie, die an allen Ausbildungsstätten der Kirche in unserem Land Einzug gehalten hat, ist das breiter Konsens mittlerweile. Christus ist nicht leibhaftig auferstanden. Er ist in den Gedanken der Jünger oder in dem Herzen der Jünger oder der Predigt auferstanden. Da gibt es alle möglichen theologischen Gehirnwindungen, die das irgendwie erklären wollen. Aber leibhaftig ist er nicht auferstanden. Ihr Lieben, ich war einfach nur schockiert und schon gar nicht mutig. Eigentlich hätte ich diesen Pfarrer damals fragen müssen, sein Name ist egal, Herr Pfarrer, glauben Sie wirklich, dass wir auferstehen und der Herr Jesus ist nicht auferstanden? Ich weiß nicht, was er geantwortet hätte. Keine Ahnung. Aber das ist so ein Widerspruch. Versteht ihr? Ohne die Auferstehung ist alles nichts. Vielleicht hätte er ja gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe nie wieder mit ihm über das Thema geredet. Vielleicht hätte er ja gesagt, doch, wir werden schon auferstehen. Aber der Jesus ist halt nicht leibhaftig auferstanden, der ist im Grab verwest. Dann hätte ich, und das hätte ich natürlich damals mit 14 Jahren auch nicht hingekriegt, dann hätte ich ihn eigentlich fragen müssen, Herr Pfarrer, wollen Sie mir wirklich erklären, dass Gott die Kraft hat, uns unzeitige Geburten, die wir in Sünde geboren wurden und aus Gnade gerettet wurden, zum ewigen Leben aufzuerwecken, aber die Kraft hat für seinen eigenen Sohn, der schuldlos am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dafür hat die Dynamis Gottes nicht gereicht. Ihr findet das jetzt vielleicht ein bisschen hart, dass ich so über diesen Pfarrer oder über diese Kirche rede. Und wir haben auch die gute Gewohnheit, hier von der Kanzel andere, nicht andere Strömungen, Christen, Gemeinden, nicht in irgendeiner Form zu beurteilen. Das ist richtig und gut so. Aber ihr Lieben, und das ist der Grund, warum ich dieses Beispiel bringe, das ist keine Meinungsverschiedenheit. Das ist keine Nebensächlichkeit. Hier geht es um nichts weniger als um den Kern des Evangeliums. Und wenn wir das leugnen, ist alles nichts. Tut mir leid. Es war eine kleine Schöpfung, die sich hier verirrt hat. Ohne die Auferstehung ist alles nichts. Lasst uns diesen Text lesen. Wir lesen einiges heute, aber das ist gut so, dass wir von der Auferstehung lesen. Und ich bitte euch, das darf auch eine gute Tradition in unserer Gemeinde werden, ich bitte euch nochmal aufzustehen, während wir den Text lesen aus 1. Korinther 15, die Verse 1. Ich lese ab Vers 1, auch wenn dann erst ab Vers 12 der Predigttext ist. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Und jetzt ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du lebst. Wir danken dir, dass wir das auch hier auf dieser Kanzel und an vielen, vielen Orten heute Morgen bezeugen dürfen, dass du der eingeborene Sohn Gottes, das Lamm Gottes, für unsere Schuld gestorben, begraben, aber am dritten Tag auferstanden bist, dass du lebst und dass auch wir deswegen leben werden, aus lauter Gnade, durch deine Kraft, durch die Kraft Gottes. Hab herzlich Dank dafür. Gib jetzt Segen zum Reden und auch zum Hören, zu deiner Ehre. Amen. Der Predigttext, wie gesagt, steht in den Versen 12 bis 19 oder auch der Vers 20. Aber ich will euch noch mal daran erinnern, was wir in den ersten Versen hier gelesen haben. Paulus redet in 58 Versen von dem zentralen Thema der Christen, die Auferstehung. Und er leitet dieses Thema ein mit, das ist das Evangelium, was ich euch verkündigt habe, was euch verkündigt worden ist. Und es gibt dann kein anderes Evangelium. Schaut, wie er das anfängt. Er verknüpft das mit nichts weniger als dem Evangelium, als der erlösenden Botschaft. Und deswegen sage ich nochmal, das ist keine Meinungsverschiedenheit und dann müssen wir, und das sage ich bewusst, ihr Lehre auch als ihr Lehre bezeichnen. Wir reden hier von der Kanzel nicht über jede falsche Lehre, die es irgendwo da draußen gibt. Bei uns gibt es auch falsche Lehre, das heißt falsche Erkenntnis. Das ist vermessen, sowas zu tun. Aber ihr Lehre ist eine andere Qualität. Ihr Lehre bedeutet, das ist nicht mehr das Evangelium. Ihr Lehre bedeutet, dann können Menschen nicht mehr gerettet werden. Damit spaßt man nicht. Und so hat Paulus sich auch in der Schrift verhalten. Wenn Brüder andere Erkenntnis hatten, war er sehr barmherzig und hat sich gar nicht aufgeregt. Aber wenn es um das Evangelium ging, da hat Paulus klare Worte gesprochen, da hat er auch Namen genannt. Und das dürfen, ja, das müssen wir auch. Sonst rauben wir den Menschen die Gelegenheit, zum lebendigen, rettenden Glauben in Christus zu kommen. Deswegen fängt Paulus bei diesem Thema Auferstehung mit dem Evangelium an. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Das ist das Evangelium, sagt er mit anderen Worten. Und jetzt erklärt er das, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Und im Vers 2 sagt er, wie wichtig das ist, dass wir an dieses Evangelium glauben. Weil wenn wir das nicht glauben, wenn wir das nicht festhalten, dann sind wir vielleicht umsonst zum Glauben gekommen. Das ist nicht mehr das Evangelium, sagt er im Vers 2. Und jetzt erklärt er in den Versen 3 und 4 die nicht reduzierbaren Bestandteile des Evangeliums. Wenn du mal jemandem das Evangelium erklären willst, dann darfst du über alles Mögliche reden, aber die Teile kannst du nicht weglassen. Das erklärt Paulus uns jetzt in den Versen 3 und 4. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Und übrigens, Paulus hat es nicht von den Aposteln empfangen. Paulus hat es von dem besten Bibellehrer ever empfangen, als er in Arabien war. Bibelschule ist gut, ja, aber es reicht nicht aus. Er war an der Bibelschule des Herrn Jesus. Er hat es nicht von den Aposteln gelernt. Er hat von Jesus Christus selbst dieses Evangelium gelernt, was er jetzt überliefert. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist nicht reduzierbar. Das ist jetzt eine Predigt für sich und wir haben keine Zeit dafür. Aber es ist nicht irgendjemand am Kreuz gestorben. Es ist Christus. Es ist der Messias. Es ist das Lamm Gottes. Es gibt keine zweite Chance. Es gibt keine Alternative. Wenn du an diesem Messias, an diesem Lamm Gottes vorübergehst, dann gibt es kein anderes Heil. Denn es gibt nur ein Lamm Gottes. Schon viele Menschen wollten Götter sein. Nur ein Gott wollte Mensch sein. Der Gottmensch Jesus Christus. Und der ist gestorben, ihr Lieben. Und das zum Beleg seines Todes, weil Sünde braucht Tod. Es gibt keine Vergebung der Sünde ohne Blutvergießen. Das ist die nächste Häresie. Das muss man leider so deutlich sagen, die heute von den Kanzeln gepredigt wird. Gott braucht kein Opfer. Er ist ein barmherziger Gott. Gott ist doch nicht so blutrünstig, dass er ein Sündopfer will. Ihr Lieben, so weit sind wir heute gekommen. Und diese Lehre, wir brauchen gar nicht nur mit dem Finger auf die Kirche zeigen, diese Lehre hält bei den Evangelikalen gerade Einzug. Genau diese Lehre. Christus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Das wäre ja martialisch. Ihr Lieben, das sind die unreduzierbaren Bestandteile des Evangeliums. Es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Hebräer 9. Weil Gott heilig ist und weil er die Regeln bestimmt, nicht wir. Und über Jahrtausende hat er durch Israel die ganze Welt darauf vorbereitet, dass es ein Sühneopfer braucht. Und siehe, da steht das Lamm Gottes und es ist gestorben. Wenn du an so einer Rettung vorübergehst, was willst du dann sagen, wenn du vor Gott eines Tages stehst? Christus ist in den Tod gegangen. Er hat nicht nur am Tod genippt, er ist gestorben. Was willst du dann sagen, wenn der Vater dich fragt, ja, warum habe ich meinen Sohn für dich gegeben? Willst du dann sagen, ach, du bist doch barmherzig, du brauchst doch kein Sühneopfer. Und zu diesen nicht reduzierbaren Bestandteilen des Evangeliums gehört auch, dass er am dritten Tag auferweckt worden ist nach den Schriften. Das Alte Testament im Psalm 16 oder in den Psalmen überhaupt oder auch in Jesaja bezeugt die Auferstehung. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann ist Gott ein Lügner. Dann ist Jesus Christus ein Lügner, weil er gesagt hat, er wird am dritten Tag auferstehen. Dann sind wir Lügner. Wir werden noch dazu kommen in der Predigt. Und dann seid ihr alle Lügner, wenn ihr das bezeugt, was ihr heute Morgen zur Begrüßung bezeugt habt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und als Beleg ist er vielen Menschen erschienen. Kephas, Petrus, auch Johannes war dabei. Den ganzen Zwölfen ist er erschienen. Mehr als 500 Brüdern auf einmal ist er erschienen. Jakobus, dann den Aposteln allen. Und zuletzt ist er sogar auf dem Weg nach Damaskus, ist er Paulus erschienen. Das war das Merkmal von Aposteln. Aposteln mussten unter anderem, das wissen wir aus Apostelgeschichte 1, als ein Apostel für Judas nachgewählt wurde, Apostel mussten genau das sein, sie mussten leibhaftige Zeugen der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi sein. Und er ist diesen Aposteln erschienen und auch dem Apostel Paulus. Und wenn wir das nicht glauben und wenn wir das nicht bezeugen, ihr Lieben, dann ist alles nichts. Und diese 7 Teile, die Paulus, diese Kette, das ist eine logische Kette, die er jetzt aufbaut, die wollen wir uns jetzt hier ab Vers 12 anschauen. Der erste Punkt: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Die Logik, die Paulus hier anwendet, ist die folgende. Jesus Christus, ja, war ganzer Gott. Aber als er hier auf der Erde war, war er nicht nur ganzer Gott, er war auch ganzer Mensch. Jesus Christus wurde von einer Frau als Mensch geboren. Jesus Christus wuchs als Mensch heran, wurde erzogen, wuchs, nahm zu an Weisheit und Erkenntnis, hat Gehorsam gelernt, hat gegessen, hat geschlafen. Jesus Christus wurde versucht, ohne Sünde, aber er wurde versucht. Er war ein Mensch, so wie wir. Jesus Christus hat gearbeitet, hat gehungert, hat gelitten. Und er ist auch als Mensch leibhaftig gestorben. Schaut mal, wir haben das nicht weiter gelesen, aber lest mal Vers 20 weiter. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn ja, durch einen Menschen, der tot kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Das muss zu deiner Theologie gehören. Jesus Christus war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und als Mensch ist er gestorben und als Mensch ist er auch auferweckt worden. Und wenn Menschen nicht auferweckt werden, das ist jetzt die Logik, weil er ganz Gott und ganz Mensch war, sagt Paulus, dann ist auch Jesus Christus nicht auferweckt worden. Das ist die erste der 7 Punkten dieser logischen Kette, die Paulus hier aufbaut. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, Vers 14, dann ist auch unsere Predigt inhaltslos. Wenn aber Christus, Vers 14, nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Alles Predigen, jede Bibelstunde, jede Gebetsstunde, wo eine Andacht gehalten wird, jede stille Zeit, wo du auch ins Wort schaust, wisst ihr, was das ist? Vertane Zeit, völlig inhaltslos, leer, weil es ist ja alles Lüge, es ist ja alles nicht wahr, es ist alles nur eine Illusion, wenn Christus nicht auferstanden ist. Das ist die Folge davon. Dann sind das nur schöne Übungen von guten Menschen, wie es auch Buddhisten und Buddhisten oder Islamisten oder Moslems gibt, die auch alle oder viele jedenfalls mit ein paar Ausnahmen wohl versuchen irgendwie dem Guten nachzueifern. Dann ist das alles nur Illusion, dem wir hier nacheifern. Das ganze Wort und hier im Neuen Testament gibt es, außer vielleicht Philemon, ich hatte auch nicht die Zeit, das nachzuprüfen, aber bei Philemon habe ich ein bisschen schwer getan. Aber ansonsten, das ganze Neue Testament ist voll von der Auferstehung, von dieser Lehre. Ja, ich habe nur durch die Konkordanz ad hoc 140 Belegstellen für die Auferstehung gefunden im Neuen Testament. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Warum liest du in diesem Neuen Testament? Warum hörst du auf dieses Neue Testament, wenn es keine Auferstehung gibt? Dann, ihr Lieben, glauben wir an einen toten Rabbi von vor 2000 Jahren, an einen toten Märtyrer, der im Grab verwest ist. So wie es mir leider, ich hoffe, er ist noch zu einer anderen Erkenntnis gekommen, mein Pfarrer damals glaubhaft machen wollte. Der dritte Punkt in der Kette: Wenn also Christus nicht auferweckt ist, so ist nicht nur unsere Predigt inhaltslos, also wir, die wir hier am Wort dienen, dann ist dein Glaube auch inhaltslos. dann ist jede Reaktion auf das Evangelium nur eine Illusion. Das ist nur ein Wunschdenken, ihr Lieben, aber keine Realität. Dann haben wir umsonst versucht, unser Herz reinzuhalten. Dann haben wir umsonst gearbeitet. Dann haben wir unsere Hoffnung umsonst auf Christus gesetzt. Dann war auch der Glaube von Abel oder von Henoch oder von Noah oder von Abraham und seiner Frau Sarah oder von Isaak, Jakob, Josef, von Mose und seinen Eltern, da war der Glaube von Josua, Israel und Rahab, dann war der Glaube alles eine Illusion. Der Hebräerbriefschreiber nennt sie als die Glaubenshelden. Auch die anderen Glaubenshelden wie Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten haben sich alle nur getäuscht. Das war alles nur eine Illusion. Dann ist alles inhaltslos, vergeblich und leer. Dann waren dies keine Glaubenshelden und auch keine Märtyrer. Ihr Lieben, 11 von 12 Apostel sind um ihres Glaubens an die Auferstehung willen getötet worden. Glaubst du lässt dich wegen einer Illusion hinrichten? Dann waren dies keine Glaubenshelden und auch keine Märtyrer, sondern dann waren das alles nichts weniger als getäuschte Idealisten. Aber noch ein vierter Punkt in seiner Kette, noch nicht genug. Wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann werden wir auch als falsche Zeugen befunden werden. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, den er nicht wirklich auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Ich habe euch das ja schon mehrfach gesagt. Ja, schaut euch die Liste von Zeugen an, die Paulus hier gleich im ersten Kapitel erwähnt hat. Hier in Kapitel 15, in diesem Kapitel der Auferstehung. Kephas, die anderen insgesamt 12, die 500 Brüder, Jakobus, die ganzen Apostel und auch Paulus, das sind alles Lügner. Denn die haben alle die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi bezeugt. Und ich habe es ja schon gesagt, aus Apostelgeschichte 1 wissen wir, das war ja gerade das zwingende Merkmal, dass ein Apostel die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi bezeugen können musste. Ja, in Apostelgeschichte 1, Vers 21, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausgang, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesem muss ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die ganze Predigt der Apostel von Himmel und Hölle, von Vergebung und Erlösung, nichts mehr und nichts weniger als eine Lüge. Aber die Konsequenzen sind noch schlimmer. Der fünfte Punkt. Und das geht jetzt tatsächlich uns was an. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Vielleicht gibt es ja heute, ich hoffe nicht hier in diesem Raum, aber vielleicht hört jemand im Livestream zu oder später hört mal jemand diese Predigt und ist tatsächlich nicht ganz sicher, ob das so wichtig ist, dass Jesus Christus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Vielleicht ist einer da, der sagt, naja Mike, du nimmst doch nicht so schwer. Er ist doch gestorben und du hast doch selbst gesagt, es braucht für Sünde ein Sühneopfer. Und er ist doch gestorben und er ist doch wirklich begraben worden. Das reicht doch. Gott hat doch offensichtlich dieses Opfer dargebracht. Und Paulus sagt, nein, es reicht nicht. Weil, und das musst du jetzt verstehen, die Auferstehung Jesu ist der Bestätigungsvermerk, das verstehen vor allem die Buchhalter. Wo ist der andere? Ich sehe dich nicht. Da, genau, der glückliche Vater. Ja. Die Auferstehung Jesu ist der Bestätigungsvermerk des Vaters, dass das Opfer, was der Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gebracht hat, wirklich dem Vater wohlgefällig war. Weil das Opfer musste nicht Satan gefallen. Das Opfer musste auch nicht dir und mir gefallen. Das Opfer musste dem lebendigen, heiligen Gott gefallen. Und wenn er nicht auferstanden wäre, dann würde es Zweifel geben, weil dann hätte es sein können, dass dieses Opferlamm Gottes, dieses sündlose Lamm, dieses unbefleckte Lamm, nicht etwa für die eigene Schuld gestorben ist. Nur die Auferstehung bestätigt, dass sein ganzes Leben hier auf der Erde absolut unbefleckt, absolut rein war, makellos, so wie das Lamm Gottes sein muss, um für die ganze Schuld der Welt ein vollwertiges, hinlängliches, genügsames Opfer zu bringen. Und deswegen ist die Auferstehung der Bestätigungsvermerk. Wenn er nicht auferstanden wäre, sagt Paulus, dann ist er für seine eigene Schuld gestorben und nicht für deine Schuld. Und dann bist du noch in deinen Sünden. Das ist die Konsequenz, wenn wir nicht an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Noch ein sechster Punkt, Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Verstehen wir die logische Kette? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist nicht nur die Predigt, dann ist nicht nur Christus nicht auferstanden, dann ist nicht nur die Predigt inhaltsleer, dann ist nicht nur unser Glaube inhaltsleer, dann sind wir nicht nur alle, die das bezeugen, Lügner, dann sind wir nicht nur nach wie vor in unseren Sünden, sondern dann sind alle, die in Jesus Christus gestorben sind, auf ewig verloren. Dann gibt es keine Auferstehung der Toten. Ihr Lieben, denkt noch mal an diese vorgenannten Glaubenshelden, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David, alle verloren. Aber das geht noch weiter. Auch die Apostel, Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes, alles Lügner, auf ewig verloren. Die Kirchenväter, ich war mir jetzt nicht sicher, welche Kirchenväter ich hier nennen darf. Darf man Augustinus nennen? Ja, weil da gehen ja die Meinungen schon auseinander, ob der überhaupt wiedergeboren war. Ihr Lieben, die Kirchenväter, für die gibt es dann auch keine Hoffnung mehr. Oder gehen wir ein bisschen weiter, dann geht es immer wieder auf sicherem Boden. Was ist mit Martin Luther oder mit Melanchthon? Was ist mit Zwingli oder Huss? Was ist mit Bullinger oder Buzer? Alle verloren. Die werden alle niemals auferstehen. Oder was ist mit den modernen Glaubenshelden wie John Newton oder William Tyndale? Oder die weniger bekannten wie Eric Liddell oder Gladys Aylward? Oder mehr Bekannte wie Georg Müller, Missionare wie Hudson Taylor, David Livingston, Amy Carmichael oder Jim Elliot? Was ist mit den Predigern wie Wesley und Whitfield oder Menno Simons oder Moody oder Spurgeon oder Lloyd-Jones? Oder dürfen wir es noch etwas persönlicher machen? Was ist mit Eckhard Strickert und Ernst Mayr? Was ist mit Lilly Stock und Christine Leister? Was ist mit Dietrich und Anna Löwen oder mit Lina Löwen? Und Gerda Kittler? Was ist mit Wolfgang Gerhardt und Anna Gerling? Was ist mit Paulina Tuckscher und Brigitte Kirsch? Was ist mit Tabea Arendt und Alexander Mergeneff? Oder was ist mit Annemarie König oder Franz Kröger? Sie werden alle auf ewig verloren. Das ist die Folge von so einer falschen Lehre. Das ist nicht mehr das Evangelium. Sie und wir wären ohne Hoffnung. Sie wären alle in der Hölle und würden auf ewig diesen Gott fluchen, der sie getäuscht hat. Das ist doch gerade die Hoffnung des ewigen Lebens, was uns auch durch diese Widrigkeiten wie den Verlust von Liebgewonnenen wirklich durchträgt. Ja, natürlich leiden wir, wenn liebgewonnene Menschen sterben. Aber ihr Lieben, wir werden sie wiedersehen. Und da wird... Leider ist der Nathanael, weil er Dienst tut, heute wieder nicht unter uns. Aber da wird Nebukadnezar nicht unsere größte Freude sein. Und den werden wir wahrscheinlich auch in der Auferstehung wiedersehen. Da wird Christus unsere größte Freude sein. Und viele, viele andere, die mit uns diesen Weg des Glaubens gegangen sind. Ihr Lieben, deswegen endet Paulus dieses Kapitel. Wir haben ja keine Zeit, 58 Verse. Wir schaffen es ja noch nicht mal mit den 12 richtig zurechtzukommen. Aber deswegen endet Paulus dieses Kapitel so fulminant und sagt, Vers 54, bitte lest das mit mir, wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und noch ein letztes, Und dann komme ich noch, und das müsst ihr ertragen, weil wir haben ja erst 10 nach 11, das ist ja eine Spitzenzeit. Dann kommen wir auch noch zu 7 Anwendungen. Ja, eine letzte Folge von dieser Kette, die Paulus, Paulus hat das bis zum Letzten gesponnen in Vers 19, wenn wirklich es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn wirklich dann auch Christus nicht auferstanden ist, wenn wirklich unsere Predigt inhaltsleer ist, wenn unser Glaube inhaltsleer ist, wenn wir alles Lügner sind, ja, wenn wir nach wie vor in unseren Sünden sind, wenn wir logischerweise dann alle auf ewig nicht auferstehen und auf ewig verloren sind, wisst ihr, was wir dann sind? Dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Da hat er recht. Dann sind wir die Elendsten. Was ist das dann, was wir hier machen? Was tun wir dann hier eigentlich? Warum versammeln wir uns heute Morgen? Ich hätte auch gern ausgeschlafen. Habe reichlich wenig Schlaf in den letzten Tagen gehabt. Weil es eine ziemlich anstrengende Zeit war, aus verschiedenen Gründen. Ja. War wenig Zeit zum Schlafen. Ich wäre ehrlich gesagt auch gerne liegen geblieben. Würde mich jetzt an einem schönen Frühstück über 2 Stunden laben. Ja, so richtig schwelgen. Oder? Was macht ihr dann hier? Dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Ja, und das sind die geringsten Opfer, ihr Lieben. Es gibt viele vor uns, die haben ein bisschen mehr Opfer als früh aufstehen. Ja, heute Morgen schon einer viel, viel früher aufgestanden und um 6 Uhr eine Morgenandacht mitzuerleben bei Sonnenaufgang. Respekt. Aber du bist der Elendste von allen Menschen. Ja, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen, ihr Lieben, ist das Heil. In keinem anderen Namen unter dem Himmel ist den Menschen gegeben worden, in dem wir gerettet werden müssen. Wir setzen alles auf eine Karte, ist euch das klar? Und wenn die Karte die falsche ist, dann ist alles nichts. Dann lasst uns lieber fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Das sind nicht meine Worte, das sind noch nicht mal Luthers Worte, das sind Paulus Worte im gleichen Kapitel. Ihr Lieben, dann war Christus einfach nur eine große Illusion oder, wie Stefan Grumbach sagen würde, die ultimative Spaßbremse, hat er mal in der Einleitung vor vielen Monaten hier gesagt. Aber das ist jetzt das schönste Wort dieser Predigt. Das kommt im Vers 20. Nun aber, war schon ziemlich deprimierend, oder, diese 7 Punkte. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jetzt ist der helle Morgenstern, jetzt ist der Sonnenaufgang, jetzt ist die Freude. Nun aber, und jetzt drehen wir das alles rum, ihr Lieben. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Es gibt eine Auferstehung aus den Toten und Jesus Christus lebt und unser Predigen ist wertvoll und dein Glaube ist wertvoll. Und alle Glaubenshelden, Propheten, Apostel, Kirchenväter, Prediger, Missionare, ja Gott selbst, hat die Wahrheit gesagt. Es gibt wirklich Vergebung unserer Schuld. Wir sind alle Sünder, wie wir heute Morgen auch in der Einleitung gehört haben. Und es ist nicht zu fassen, warum uns dieses Evangelium gilt. Aber es gibt echte Reinigung, vollständige Reinigung, dem Stand nach, weil das vollständige Opfer von Gott in Christus Jesus vor 2000 Jahren dargebracht wurde. Und die Toten in Christus, die werden, ja, die sind schon in Herrlichkeit beim Herrn. Ja, es wird noch eine leibliche Auferstehung geben, aber die sind schon, wir glauben nicht an Seelenschlaf, ihre Seele ist schon in der Freude beim Herrn. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und in Christus Jesus sind wir alle die glücklichsten Menschen, auch wenn man uns das zeitweise nicht immer ansieht. Wir sind die glücklichsten Menschen von allen. Und alles hängt von der Auferstehung Jesu Christi ab. Ihr Lieben, wir wollen nicht nur mit dem Finger auf die ungläubige Kirche zeigen. Wir wollen den Finger jetzt in der Anwendung auf uns selber lenken. Der erste Punkt. Ja, wir bekennen formal, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Aber wie ist das wirklich für dich, wenn du morgens aufstehst und deine stille Zeit machen willst? Ist dir klar, dass du ein, darf ich das Wort benutzen, Rendezvous, ist vielleicht nicht so gut, dass du ein Treffen, dass du eine Gemeinschaft mit einem lebendigen, auferstandenen Erlöser hast? Es ist kein toter Märtyrer. An welchen Christus glaubst du wirklich? Ja, du bekennst das, das weiß ich. Du hast es auch heute Morgen bekannt. damals, von vor 2000 Jahren. Aber was ist jetzt, in diesem Moment? Jesus Christus lebt. Und er ist ein Gott der Gemeinschaft. Er lebt seit ewiger Vergangenheit in Gemeinschaft. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und er hat sich das ausgedacht, dass er Menschen mit Leib und Seele, mit Willen, mit Verstand, mit Gefühl geschaffen hat für Gemeinschaft. Und er möchte Gemeinschaft mit dir. Und wenn du morgens aufstehst und in seinem Wort liest, dann ist das Theopneustos, dann redet Gott, Gott gehaucht. Er lebt. Und die Worte sind von ihm, die du liest. Und wenn du mit ihm redest, dann redest du nicht mit der Wand oder der Decke. Dann redest du mit Christus. Eine alte Frau wurde von so einem liberalen Theologen mal gefragt, woher willst du wirklich wissen, dass Jesus Christus lebt? Dann sagt sie, ist gar keine Frage, ich habe gerade heute Morgen mit ihm geredet. Ich hoffe, du kannst es auch sagen. Jesus Christus lebt. Und so müssen wir mit ihm umgehen. Nicht nur dieses formale Bekenntnis, für das wir auch gerne, wir sind so Orthodoxe, wir sind ja hier die Rechtgläubigen, wir sind ja echt ein bisschen rechts außen, das meine ich nicht im politischen Sinne, überhaupt nicht. Aber wenn es um die Rechtgläubig geht, da sind wir rechts außen. Da können wir richtig kämpfen, ja, um jeden Buchstaben. Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie an Augustinus und Calvin denke, aber da kämpfen wir ja. Aber ihr Lieben, das ist viel Formaltheologie. In der Praxis können wir ihn total verleugnen, wenn wir ihn nicht lieb haben, als den Lebendigen. Wenn wir uns nicht freuen, wenn wir die Augen nicht aufschlagen und uns daran erinnern, die Gedanken in Zucht nehmen und uns daran erinnern, das ist alles wahr. Das wird richtig gut, ihr Lieben. Ich freue mich auf die Zeit, vor allem, wo ich frei bin von meiner eigenen Sünde, aber auch von Krankheit und Not und Leid und auch von den Sünden und den Einfluss der Sünden der anderen. Das ist ganz klar. Warum? Weil er lebt. So viel Zeit können wir jetzt nicht für die anderen 6 Punkte verwenden. Aber schaut ein zweites. Wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann ist die Verkündigung nicht inhaltsleer. Dann ist die Verkündigung Wahrheit. Was ist Wahrheit? Hat Pilatus spöttisch gefragt. Es gibt Wahrheit. Es gibt wirklich Wahrheit. In dieser Welt, wo alles so postmodern ist, wo jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann, das ist unser Problem heute. Dass wir denken, oh, nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt Wahrheit. Es gibt tatsächlich Schwarz und Weiß. Wenn es ums Evangelium geht. Ja, bei anderen Dingen, lasst uns ein bisschen vorsichtiger sein, weil unsere Erkenntnis auch oftmals nicht ganz so vollkommen, wie wir denken. Aber beim Evangelium gibt es wirklich Wahrheit. Gibt Schwarz und Weiß. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist in diese Welt gekommen. Das leugnet übrigens niemand. Das leugnen auch nicht die Pfarrer. Aber sie glauben an den historischen Jesus, der im Grab verwest ist. Und wir glauben an einen auferstandenen Jesus. Und das predigen wir, ihr Lieben. Und unsere Predigt ist nicht inhaltsleer. Wenn du hierher gehst und das Wort Gottes, und nicht nur hier, das wird an vielen Orten verkündigt, diese Gemeinde ist nicht seligmachend. Ja, hier kriegst du kein Heil. Bei Christus kriegst du das Heil. Durch das Wort kriegst du das Heil. Und dieses Wort ist Wahrheit, ihr Lieben. Das ist relevant. Ja, ich darf euch ja nicht so hart rannehmen, aber ihr Lieben, manchmal werde ich echt ein bisschen unmutig, dass die Jungen unter euch so faul sonntags hier im Gottesdienst sitzen und noch nicht einmal einen Bleistift in der Hand haben. Die Älteren, die haben das vielleicht nie so gelernt. Aber in der Schule und im Studium, da seid ihr die ganze Zeit trainiert, zu hören, zu denken und zu schreiben. Die ganze Zeit. Euch Alten mache ich keinen Vorwurf. Ja, ihr habt noch Volksschule gehabt, da war das alles ein bisschen schöner. Aber heute, ihr werdet die ganze Zeit so trainiert, oder? Sonst wird's nichts mit der Vorlesung. Das hier sind die relevantesten Vorlesungen, die du in der Woche besuchen kannst. Also bitte nimm das ein bisschen ernster. Ja, wir wollten nicht nur mit dem Finger nach draußen zeigen, wir wollten auch mal auf uns zeigen. Wäre echt schön, wenn wir nächste Woche nicht nur, das ist schön, dass es noch einen Rauschen, einen Blätterwald gibt, dass ihr wirklich noch eure Bibeln dabei habt. Aber jetzt nehmt noch mehr Papier mit, okay? Und haltet das fest, was hier vom Wort, und nicht nur hier, sondern was vom guten Wort Gottes weitergehen wird. Die Predigt ist relevant. Und der Glaube, ihr Lieben, der ist auch relevant. Der Glaube ist relevant. Das ist vor allem für den Umgang mit den Widrigkeiten in dieser Zeit. Ihr Lieben, natürlich erleben wir Schweres. Wir Christen machen keinen Unterschied. Wir erleben alles, was die Welt erlebt. Gar keine Frage. Aber wir müssen anders damit umgehen. Wir müssen unsere Gedanken in Zucht nehmen. Ist dem Herrn hier irgendwas entglitten in deinem Leben? Hat er irgendwie einen Fehler gemacht? Ja, ist er noch im Tod? Ist er kraftlos? Es ist die Dynamis Gottes, die das Ganze hier am Laufen hält, die das ganze Konzert konzertiert. Verstehe ich alles? Kann ich euch alles erklären? Nein, kann ich nicht. Und Gott konnte es Hiob auch nicht erklären. Das Konzert, was Gott konzertiert, ist so groß, das kann er uns nicht erklären. Aber er ist der Souverän, er hat die Macht und er hat die Liebe, das wirklich gut zu machen. Und wir müssen unsere Gedanken in Zucht nehmen. Der Glaube ist nicht inhaltsleer, der ist relevant. Das ist nicht nur eine Botschaft für Sonntagmorgens. Das ist die Botschaft für die ganze Woche, die Auferstehung. An die muss ich denken und so muss ich das Leben interpretieren. Ich muss alles in dem Licht des Evangeliums interpretieren. Wir haben leider durch Kant diese Zweiteilung, das eine ist heilig, das machen wir Sonntagmorgens und dann reden wir halt, leben halt in der Rest der Woche dann unser Leben irgendwie säkular. Das gibt's gar nicht, so eine Zweiteilung. Alles ist heilig, alles ist relevant. Der Glaube ist relevant. Ihr Lieben, ich könnte das ganze Weltgeschehen, ja, wir haben ja gar keine Zeit für Exkurse und wenig Zeit für Beispiele, aber ich habe in Politik mein Abi gemacht, das war mein Leistungskurs. Und ich habe nur deswegen so gut abgeschnitten, weil ich mir genau vorgenommen habe, das zu schreiben, was die politische Meinung meines Lehrers war. Verstanden habe ich überhaupt nichts. Ich habe mir einfach seine Professoren, diese Bücher habe ich mir geschnappt, Kühnel, weiß ich noch, aus Kassel, habe das gefressen, habe das geschrieben und habe eine Spitzenleistung vollbracht. Ich habe es aber nicht kapiert. Ich habe gar nicht verstanden, warum es diese Strömungen gibt, was wirklich dahinter steht. Hinter den Parteien, ihr Lieben, stehen Weltanschauungen, ganz feste Weltanschauungen über Gott, über die Schöpfung und über den Menschen. Ganz sicher. Und wenn ihr die nicht bezieht auf dieses Leben, dann versteht ihr nichts, dann werdet ihr immer als naiv. Ihr müsst das nicht alle, ihr müsst nicht alle so sein wie Peter, aber so ein bisschen Verständnis darf man ruhig haben für das, was hier in dieser Welt geschieht, durch den Glauben. Es ist alles relevant, ihr Lieben. Aber auch die kleinen Dinge, ja, muss ich auf den Glauben beziehen. Hiob hat nicht alles verstanden, das Schwere, was in sein Leben gekommen ist. Aber Gott hat ihm gesagt, Hiob, ich habe die Grundfeste der Welt eingesenkt. Ich gebe den Tieren jeden Tag zu fressen. Wenn du mal wieder in Not kommst, dann schau dir die Spatzen an. Gott versorgt sie. So ein detaillierter, mächtiger Gott ist das. Kann er denn nicht auch für dein Leben sorgen? Wird er das nicht tun? Nimm die Gedanken in Zucht in Jesus Christus, weil er lebt. Er ist auferstanden. Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ohne die Auferstehung, ohne die zukünftige Herrlichkeit kannst du diese Leiden überhaupt nicht ertragen. Das geht gar nicht. Wenn du am Leiden bist, dann erinnere dich bitte an Ostern. Erinnere dich an die Hoffnung der Auferstehung. Noch ein vierter Punkt. Ja, wenn Christus wirklich auferstanden ist, ja, dann ist es richtig, dass wir auf die Glaubenshelden schauen. Ja, dann ist nicht nur der Glaube nicht inhaltsleer, dann sind auch die Glaubenshelden, dann ist auch die Glaubenshelden in der Schrift oder die neuzeitlichen Glaubenshelden, das sind keine Lügner, das sind Vorbilder. An denen dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Ja, Christus ist unser ultimatives Beispiel, aber die ganzen Glaubenshelden der Schrift sollen wir uns zum Beispiel nehmen. Und die modernen Glaubenshelden dürfen wir uns zum Beispiel nehmen. Ja, deswegen sollen wir Biografien lesen, nicht um die zu vergöttern, aber um zu zeigen, wie die tatsächlich den Glauben aufs Leben angewendet haben. Das soll uns ein Beispiel sein, wie man tatsächlich die Nachfolge leben kann. Die Auferstehung hilft mir auch, der Glaube an die Auferstehung hilft mir auch im Kampf gegen Sünde. Weil ich bin eigentlich wie in einem Sandwich, wenn es um den Kampf gegen Sünde geht. Das meine ich jetzt im guten Sinne. Wenn ich gegen Sünde kämpfe, dann muss ich nur zurückschauen, ich weiß jetzt nicht, wofür dich zurück ist, aber machen wir mal so rum, dann muss ich nur zurückschauen aufs Kreuz. Und dann sehe ich, was Jesus Christus gelitten hat und was die Dreieinigkeit aufgewendet hat, um das Problem der Sünde zu lösen. Und das nimmt mich, Titus 2, in Zucht, die weltlichen Begierden jetzt und hier zu verleugnen. Aber ihr Lieben, und ich hoffe, ihr habt das alle in Titus 2 gemerkt, wir werden nicht nur durch das Evangelium der Vergangenheit in Zucht genommen. Wir werden auch durch das Evangelium der Zukunft in Zucht genommen. Paulus schreibt dann weiter dem Titus, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und sie nimmt uns in Zucht, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Wir werden eines Tages vor diesem Messias stehen. Wir werden ihm in die Augen sehen. Ja, mehr noch, wir werden sogar die Wundmale auf ewig betrachten. Auf ewig, was es ihn gekostet hat, für deine Schuld das Sühneopfer zu bringen. Und das, diese Aussicht auf diesen auferstandenen Christus, die soll dich und mich in Zucht nehmen, jetzt und heute, im Kampf gegen die Sünde. Noch ein sechster Punkt, sind ja nur 7 Anwendungen. Wenn Christus wirklich auferstanden ist, dann hoffe ich, freust du dich auch auf das Wiedersehen mit den Lieben, die in Jesus Christus gestorben sind. 1. Thessalonicher 4, ich lasse einfach das Wort reden. Denn dies sagen wir euch, 1. Thessalonicher 4, Vers 15, dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, das heißt die, die vorher gestorben sind, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ist eine schöne Tradition, dass wir uns am Sonntagmorgen hier in dieser Gemeinde, und das machen viele Christen auf der Welt, begegnen mit Christus Voskres. Wusste noch was, Christ. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und es ist eine Freude, das zu hören. Der Herr lebt. Er ist nicht im Tod geblieben. Aber ihr Lieben, von mir aus dürfen wir das 52 Mal im Jahr machen. Jeden Sonntag. Wir sollen einander ermuntern. Wann machen wir das denn? Wann ermuntern wir uns denn mal beim Kaffee trinken, was hoffentlich bald wieder startet, ja, hier in der Gemeinde, mit den Worten der Auferstehung, mit dem Ausblick, dass es eine Zeit geben wird, die frei sein wird, vor allem von unserer Schuld, aber auch frei sein wird von Leiden, von der Sünde anderer, die mich betrifft auch und belastet, und von Krankheit und von Tod. Und ein letztes, ihr Lieben, wenn Christus wirklich auferstanden ist, ja, dann sollte unser Glück, unsere Hoffnung, unsere Freude auch hier schon nach außen dringen. Ihr Lieben, Paulus sagt, und ich muss das kurz machen, weil wir sind am Ende, Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Das ist hypothetisch. Der wahre Umkehrschluss heißt, weil der Herr Jesus Christus auferstanden ist, sind wir die Glücklichsten von allen Menschen. Maria, wir sind die Glücklichsten von allen Menschen. Jetzt darf ich niemanden anschauen, aber jemand hat mir den Ausdruck geprägt, jeder ist für seinen Gesichtsausdruck nach dem 40, ja, also jeder, der älter ist als 40, ist für seinen Gesichtsausdruck selbstverantwortlich. Ja, und es ist ein sehr ernstes Thema, aber ihr kennt auch diesen Witz, ja, hast du ein Magengeschwür oder bist du Christ, wird der eine im Wartezimmer beim Arzt gefragt. Das darf nicht sein, ihr Lieben. Wir sind die Glücklichsten von allen Menschen. Das Glück liegt nicht im neuen Auto. Wo ist er? Ja, ich habe meins schon wieder entgötzt, indem ich hier an dem Zaun hängen geblieben bin. Aber ich finde den Zaun gut, Nikolai. Ja, aber ich bin mit dem Außenspiegel an dem Zaun. Ich habe es zum zweiten Mal entgötzt. Meine Hoffnung liegt nicht in meinem schönen Auto. Meine Hoffnung liegt nicht in meinem Haus, meinem Auto, meinem Boot. Wenn mein Leben nicht Christus ist, dann ist Sterben kein Gewinn. Dein Leben, du weißt genau, an was ich denke, muss Christus sein. Sonst ist Sterben kein Gewinn. Und dann wirst du wirklich glücklich. Nichts wird dich glücklich machen. Auch nicht die nächste Woche wird dich glücklich machen. Christus hat dich glücklich gemacht. Und das ist ein Glück, was wir wirklich auch nach außen tragen dürfen. Wach auf morgens und denk daran. Nimm deine Gedanken in Zucht. Der Herr Jesus macht das 365 Mal. 7,24. Der Herr lebt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So, damit sind wir am Ende. Und das war der Fingerzeig auf uns, ihr Lieben. Das muss mindestens 7 Konsequenzen für unser Leben haben. Und ich denke nicht, ich weiß es nicht, ich kann nicht in eure Herzen schauen, aber das muss an diesem Tag noch sein. Diese 5 Minuten haben wir noch. Es gibt nicht nur eine Anwendung für uns Gläubige. Es gibt die wichtigste Anwendung für dich, wenn du heute Morgen hier sitzt oder auch zuhörst und diesen Herrn Jesus Christus noch nicht als den kennengelernt hast, wie er im Evangelium vorgestellt wird. Er ist der eingeborene Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er hat vor 2000 Jahren mit seinen Füßen diesen Planeten betreten. Er ist als Kind geboren worden, ist aufgewachsen, nicht um zu leben letztendlich, um zu sterben für deine und meine Schuld. Und der Tod konnte ihn nicht halten zu deiner Rechtfertigung, weil deine ganze Schuld deines ganzen Lebens ist getragen, weil dieses Opfer würdig war. Der Vater hat ihm den Bestätigungsvermerk gegeben. Ihr Lieben, die Reaktionen auf die Auferstehung können unterschiedlich sein. Das denkt an die Athener. Die einen haben gespottet. Manche haben gesagt, nichts Genaues weiß man nicht, wir wollen ihn nochmal hören. Und manche haben geglaubt. Und haben diese Freude in ihrem Herzen erfahren. Und das wünsche ich dir auch, dass du nicht zu den Spöttern und auch nicht zu den ewig Aufschiebenden gehörst, sondern einfach mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, gekommen, gestorben, begraben und auferstanden für meine Schuld. Und jetzt sitzt, er hat nichts mehr zu tun, er sitzt zur Rechten Gottes. Und wartet, bis er kommt, um seine Feinde und alle, die dieses Evangelium nicht angenommen sind, werden seine Feinde sein. Dass seine Feinde hingelegt werden zu den Füßen seines Schemels. Ihr Lieben, entscheide dich noch heute. Sei nicht zu denen, die sagen, ich will das nochmal hören, wenn du diesen Herrn Jesus noch nicht als deinen Herrn und Heiland und auferstandenen Messias angenommen hast. Entscheide dich noch heute. Es gibt nichts, kein Grund, sowas aufzuschieben. Komm noch heute in diesem Gottesdienst. Ja, und da muss man auch nicht nach vorne kommen. Ich sage immer, die da nach vorne kommen, die sind schon in dem Moment, wo sie aufgestanden sind, da waren sie schon gläubig. Weil da haben sie im Herzen sich entschieden. Herr Jesus Christus, du bist das Lamm Gottes. Du bist der eingeborene Sohn Gottes, der der Schuld Welt getragen hat. Ihr Lieben, es gibt wahrscheinlich kaum etwas Schöneres, als dass am Auferstehungssonntag jemand tatsächlich geistlich auferstehen darf. Und das wünsche ich jedem, der diese Botschaft heute Morgen, dieses Evangelium nach Paulus gehört hat. Der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Amen. Lass uns beten und dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir ganz besonders für diesen Tag, wo wir wirklich das höchste Fest, die höchste Freude erleben dürfen und da uns daran erinnern dürfen, wer du bist und was du getan hast. Und dass das kein Wunschdenken und auch keine Illusion ist, sondern dass es die Wahrheit ist. Du bist gekommen, du bist gestorben und du bist auferstanden, weil du unsere Schuld, die ganze Schuld der Welt getragen hast. Und dieses Opfer wird für jeden wirksam, der es im Glauben annimmt. Und das bitte ich dich, für jeden, der auch dieses Wort hört, dass du ihm auch diese Gnade schenkst, dass es Licht wird in seinem Herzen, dass er dich bekennt als Herrn, der in diese Welt gekommen ist, um zu sterben, um zu leben, um aufzuerstehen, um das Leben wiederzunehmen, weil der Tod dich nicht halten konnte, weil du unschuldig, ohne eigene Schuld, stellvertretend für uns dein Leben gegeben hast. Es ist so leicht, Herr. Kinder können es fassen und jeder kann es fassen. Hab herzlich Dank für dein Evangelium. Hab Dank für Gnadenzeit, die heute noch ist, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen dürfen an dich. Denn du ist der auferstandene Herr. Wir loben und preisen dich und wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Hab Dank dafür. Amen.